my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest mit der Ausgabe vom 10. Januar 2014. Am Mikrofon sind Fabian und Johanna.
Themen sind heute das europäische Refugee-Treffen am vergangenen Wochenende in Freiburg sowie ein Rückblick auf den Beginn der Gentrifizierung des linken Ufers in Mannheim. Zunächst aber zu den Fokus Südwest-Nachrichten.
SPD-Innenminister Gall will eine schnelle Einführung der Vorratsdatenspeicherung. In der Diskussion um die Einführung der Vorratsdatenspeicherung ging der baden-württembergische SPD-Innenminister Reinhold Gall am Mittwoch auf Distanz zu seinen Parteikollegen, Bundesjustizminister Heiko Maas. Dieser will mit der Einführung der umstrittenen anlasslosen Massenspeicherung von Verbindungsdaten auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs warten. Gall erklärte:
Man darf nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten.
Auch der baden-württembergische Justizminister Stickelberger hatte sich ähnlich wie Gall geäußert. Begrüßt wurde das vom CDU-Fraktionschef im Landtag Peter Haug. Er zeigte sich gegenüber dem SWR erfreut, dass Gall und Stickelberger in Fragen der Sicherheit klar Flagge zeigten.
US-Verteidigungsministerium lässt am Karlsruher Institut für Technologie KIT forschen. FZS fordert flächendeckende Einführung von Zivilklauseln. In den letzten 10 Jahren sollen am KIT 5 Projekte mit rund 1 Million Euro gefördert worden sein. Im November letzten Jahres war noch von 115.000 US-Dollar die Rede gewesen, die das KIT vom Pentagon erhalten habe. Das KIT spricht diesmal von Grundlagenforschung. Der freie Zusammenschluss von Studierendenschaften, FZS, fordert in einer aktuellen Pressemitteilung mit dem Titel »Krieg der Geheimhaltung, Friede dem Hörsaal« anlässlich der Ergebnisse der Kleinen Anfrage der Linkspartei im Bundestag zur Rüstungsforschung die flächendeckende Einführung von Zivilklauseln an Hochschulen. Jan Kloppenburg, Vorstand des FZS, erklärte:
Der Bundesregierung muss beim Thema Frieden jede Information aus den Händen gerissen werden. Statt Transparenz über das Handeln öffentlicher Einrichtungen zu gewähren, werden Rüstungsinteressen geschützt. Die Höhe, Quelle und Verwendung von Drittmitteln müssen der Öffentlichkeit mitgeteilt werden, damit über Sinn und Folgen von Forschung diskutiert werden kann.
Lehrstellenpranger. In der Schweiz hat die Unia-Jugend, der Jugendverband der Unia-Gewerkschaft, einen Lehrstellenpranger eingerichtet. Hierzu erklärte Paul Metzschke, Präsident der Unia-Jugend Zürich-Schaffhausen:
Die Ausbeutung passiert oft im Stillen und hinter verschlossenen Türen. Dort im stillen Kämmerlein, wo niemand etwas mitbekommt, können Lernende sich nicht wehren.
Um Druck auf die verantwortlichen Betriebe und die Lehraufsicht machen zu können, schaltete die Unia-Jugend am Montag die Webseite www.lehrstellenpranger.ch. Dort können sich Betroffene melden, deren Fälle dann auf Wunsch anonymisiert veröffentlicht werden. Auf Kritik stößt der Lehrstellenpranger bei Thomas Hess vom Gewerbeverband des Kantons Zürich, der kleine und mittlere Unternehmen vertritt. Dieser erklärte, die Unia schade den Lehrlingen.
Denn ein Lernender, der seinen Lehrmeister durch das von der Unia propagierte Vorgehen anprangert, verhindert so eine mögliche Lösung des Problems. Das Vertrauensverhältnis wird endgültig zerstört, was weder dem Lernenden noch dem Lehrbetrieb nützt.
Die Unia setzt sich allgemein für die Rechte von jungen Arbeiterinnen und Lernenden ein. Sie fordert unter anderem 2 Stunden Arbeitszeit pro Woche zum Lernen für die Berufsschule und die Durchsetzung des Verbots von berufsfremden Arbeiten.
Abschiebungen nach Protesten ausgesetzt. Die Abschiebungen von Menschen aus der Gruppe von 72 afghanischen Flüchtlingen nach Ungarn, die für den 7. Januar 2014 angekündigt waren, wurden nach Informationen der Initiative Grenzenlos Karlsruhe ausgesetzt. Einige Anrufe im Regierungspräsidium Karlsruhe, eine E-Mail an die Regierungspräsidentin Frau Kressel, das Einschalten von PressevertreterInnen und die Mail- und Faxkampagne habe erfreulicherweise Wirkung gezeigt. Es sind Schreiben des Regierungspräsidiums an die Anwälte herausgegangen, dass die Abschiebung Zitat, storniert worden sei. In Telefonaten mit der zuständigen Referatsleiterin Frau Nees bestätigte diese die Stornierung für alle 4 betroffenen Fälle, Zitat, aufgrund einer entsprechenden Bitte des Bundesamtes. Neuerliche Rückführungen würden den betroffenen Anwältinnen bzw. Anwälten vorab schriftlich angekündigt. Das Bundesamt habe um Festsetzung eines Termins Ende Januar gebeten. Damit ist zumindest die akute Bedrohung durch Abschiebungen in den nächsten Wochen vom Tisch.
Señores, atención, a la campaña electoral, no se levanten del sofá.
Am 4. und 5. Januar trafen sich in Freiburg AktivistInnen, die in verschiedene Länder Europas geflüchtet sind und dort für EU-weit bessere Rechte kämpfen. Sie wollen ihre Aktionen künftig vernetzen und zwischen den Europawahlen im Mai und dem Treffen der europäischen InnenministerInnen in Brüssel einen Marsch von Straßburg nach Brüssel veranstalten. Luca von Radio Dreieckland hat mit Turgoy, einem Aktivisten vom Berliner Oranienplatz, über das Vorbereitungstreffen in Freiburg gesprochen.
Ich begrüße am Telefon Turgoy von der Refugee Tent Action in Berlin. Wir wollen ein Interview machen zu dem Refugee Meeting, dem internationalen, was am Wochenende in Freiburg stattfand. Turgoy wird auf Türkisch meine Fragen beantworten oder erstmal wird Jan sie ins Türkische übersetzen.
Merhaba.
Merhaba. Merhaba. Was war das für ein Treffen am Wochenende in Freiburg?
Ja, bu üçüncü international.
Das war unsere dritte internationale Konferenz in Freiburg.
Bizim geçen yıl Würzburg'dan Berlin'e bir yürüyüş gerçekleştirmiştik.
Letztes Jahr haben wir eine Demonstration in Berlin gemacht.
O zaman bu lokal direnişi Avrupa çapına yaymamız gerektiğini planlamıştık.
Damals haben wir gedacht, dass dieser lokale Widerstand europaweit ausgedehnt werden müsste.
Çünkü asylpolitik problem sadece Almanya'da değil, bütün Avrupa Birliği'nin bir problemi.
Denn die Asylpolitik ist nicht nur ein Problem Deutschlands, es ist ein europäisches Problem.
Bu yüzden bu esas problem ırkçı ve kolonyalist yasalardan kaynaklanıyor.
Das Problem hat seinen Ursprung eigentlich in kolonialistischen Gesetzen.
O yüzden biz bu yasaların değiştirilmesi için mücadele ediyoruz.
Deswegen kämpfen wir dafür, dass diese Gesetze geändert werden.
Ve biz 1,5 yıldır Almanya'daki mesela Residenzpflicht yasasını kırıyoruz pratik olarak.
Vor allen Dingen sind wir gegen dieses anderthalbjährige Residenzpflichtgesetz in Deutschland.
Ve şimdi biz Avrupa çapındaki sınırları kırmak istiyoruz.
Und wollen nun die europaweit die Grenzen aufbrechen.
Ve bunun için önce Brüksel'de bir konferans yaptık, sonra Roma'da bir konferans yaptık.
Deshalb haben wir zuerst in Brüssel und dann in Rom eine Konferenz abgehalten.
Ve bu konferanslarda Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Yunanistan'dan, Avrupa'nın birçok değişik ülkesinden ki mülteci organizasyonlarıyla ve diğer antikapitalist, antifaşist organizasyonlarla buluştuk.
Zu diesen Konferenzen kamen aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Frankreich, aus Griechenland Delegationen von Flüchtlingen und antikapitalistischen Organisationen.
Daha önce bir Roma'da bir ortak taleplerimizi içeren bir text yazdık.
Wir haben noch davor in Rom einen Text verfasst.
Tabii aynı zamanda bizim için bu buluşmalar sınırları kırmak anlamına geliyor. Çünkü Almanya'da bizim mültecilerin eyalet dışına çıkması yasak. Ama biz bu yasakları kırıyoruz. Ve Roma'ya, Brüksel'e giderken de problemler oldu. Polis kontrolü oldu. Arkadaşımız tutuklandı. Bize Residenzpflicht'ten ceza verdiler.
Wir haben die Residenzpflichtgesetze dabei brechen müssen. Und zwar hätten wir die Länder nicht verlassen dürfen. Wir hatten auch Probleme, um zu diesen Konferenzen gehen zu können.
Ama biz bu cezalardan korkmuyoruz çünkü biz bu Residenzpflicht ve diğer Dublin Sıvay, Frontex gibi yasaları izolasyon yasası olarak görüyoruz ve bunları bilerek kırıyoruz. Kendimizi pratik olarak özgürleştiriyoruz.
Wir sehen die Frontex und die Dublin II Gesetze als Gesetze der Isolation an. Und ja, brechen Sie bewusst.
Samstag wurde ja auf der Konferenz ganz viel über das Datum des europaweiten Marsches für Gleichheit, Würde und soziale Gerechtigkeit der Flüchtlinge und Migrantinnen und Unterstützerinnen geredet. Warum ist das Datum so wichtig und wie wird der Marsch jetzt sein?
Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak.
Im Mai wird es die Wahlen zum Europaparlament geben.
Yani biz bu seçimlerden önce başlayalım diye düşündük.
Wir wollten vor diesen Wahlen eigentlich unseren Marsch abhalten.
Ama aynı zamanda Haziran ayında da yine Avrupa Birliği çapında bir İçişleri Bakanlar düzeyinde bir toplantı olacak.
Aber im Juni wird es eine europaweite Konferenz der Innenminister geben.
Yani die Fransa'dan ve İtalya'dan gelen arkadaşlarımız da bu toplantı tarihinde yürümenin daha iyi olacağını düşündüler.
Unsere Freunde aus Italien und Frankreich meinten, dass es wichtiger wäre, zu diesem Termin eine Demonstration abzuhalten.
Yani bizim için iki tarih de aslında önemli. Yani iki buluşma tarihi de aslında önemli. Bu nedenle biz birlikte hareket etmek için yani 21 Haziran'da Brüksel'le varalım diye ortak bir karar aldık. Belli bir tartışma sonucunda.
Für uns sind beide Termine wichtig, deswegen haben wir uns entschlossen, eine Demonstration zu machen, die am 21. Juni in Brüssel ankommt.
Yani zaten seçim sürecinde de biz Almanya'dan yürüyüşü başlatmış olacağız. Çünkü zaten Almanya ile Strasbourg arasında da epey bir mesafe var. Yani seçimler olurken biz yürüyor olacağız. Aynı zamanda aslında iki tarihi de kendi eylemlerimiz için kullanmış olacağız.
Der Marsch wird noch während der Wahlzeit in Deutschland beginnen. Es ist sowieso eine Strecke von Deutschland bis nach Straßburg zu marschieren. Und so werden wir beide Termine abdecken.
Ja, Turgay, vielen Dank für diesen Rückblick auf die Konferenz und den Ausblick auf den europäischen Marsch der Sans-Papiers und Flüchtlingsaktivistin. Vielen Dank nach Berlin.
Ja, danke schön.
Das europäische Refugee-Treffen in Freiburg zur Vorbereitung des Marsches nach Brüssel. Ein Interview unserer Kollegin Luca mit dem Aktivisten Turgay.
We'll be right back. vida decidida para ti, para mí. Buscamos una utopía difícil de conseguir, un mundo distinto donde poder convivir. Buscamos una utopía difícil de conseguir, un mundo distinto para ti, para mí. ¡Sí!
Ende Dezember 2003 besetzte eine Gruppe linker AktivistInnen ein leerstehendes Haus am Verbindungskanal Linkes Ufer im Stadtteil Jungbusch in Mannheim. Die Gruppe demonstrierte damit gegen die Veränderungen im Stadtteil, da sie vor allem für die sozial schwächere Bevölkerung Nachteile befürchtete. Ein soziales Zentrum sollte errichtet werden. Im Folgenden hört ihr Auszüge aus der Veranstaltung 10 Jahre Linkes Ufer, Vortrag und Diskussion im Rahmen der Antifa-Kneipe TMIF vom 6. Dezember 2013 zur Verfügung gestellt vom Bermuda-Funk.
Okay, dann springen wir mal 10 Jahre zurück in den Jungbusch im Jahre 2003. Was da neu war im Jahr 2003, waren Pläne, die bekannt geworden sind, den Jungbusch umzustrukturieren, also ein städtisches Entwicklungsprogramm für den Stadtteil. Sollten diese Prestigeprojekte Popakademie und Musikpark angesiedelt werden. Ein sehr neues Projekt, eine Musikhochschule im Prinzip, wo es darum geht, im Prinzip die Vermarktung von Musik, die Kommerzialisierung von Musik auch in der Hochschule sozusagen anzubieten. Und das Ganze verknüpft damit, dass eben auch Wohnungen saniert werden, dass attraktive Objekte dahin kommen, Luxuslofts und so weiter, die da auf den großen Kampagnen, in den Kampagnenbroschüren auch angekündigt wurden. Ja, um diese ganzen geplanten Entwicklungen, die auch teilweise schon begonnen hatten, ich glaube 2003 gab es schon einen Rohbau auch von der Popakademie, da ging es schon los. Da gab es natürlich auch Diskussionen in der linken Szene, was das denn für den Stadtteil bedeutet und wie man denn auch der Entwicklung entgegentreten kann, dass da im Prinzip die Bevölkerungsstruktur sich ändert. Das heißt, dass eben Leute, die davon profitieren, dass die Mieten dort günstig sind, da vielleicht auch in ein paar Jahren nicht mehr wohnen können.
Auszüge aus dieser ersten Anwohnerinfo gegen einen Jungbusch der teuren Mieten für einen Stadtteil, der lebenswert und erschwinglich für alle Menschen ist. Am 25.12.2003 wurden die Räumlichkeiten der ehemaligen Handwerkergenossenschaft im Jungbusch besetzt. Räumung droht. Das Gebäude am linken Ufer verfällt, statt sinnvoll genutzt zu werden. Durch unsere Aktion wollen wir auf die Situation in unserem Stadtviertel aufmerksam machen. Wir stehen kurz vor der Kommunalwahl hier in Mannheim und plötzlich scheinen die Interessen der Menschen wieder wichtig zu sein. Aber ist das wirklich so? In breiten Kampagnen soll uns das Stadtjubiläum und die damit zusammenhängenden Modernisierungsmaßnahmen der Stadt Mannheim als Segen für die Bürgerinnen verkauft werden. Doch was bedeutet diese Sauberkeit und Sicherheit wirklich für die Menschen? Dies bekommt ganz schnell zu spüren, wer nicht genügend Geld hat, um Teil dieses Konzepts zu sein. Ich überspringe jetzt mal einen Teil. Die Stadt Mannheim möchte hier lieber wohlhabendere Leute haben, damit der Jungbusch einen besseren Eindruck macht. Also es kommt dann noch ein größerer Absatz zu genaueren Prozessen, das lasse ich jetzt auch mal weg. Nehmen wir es nicht länger hin, dass über unsere Köpfe hinweg über unser aller Wohl, in Anführungszeichen, entschieden wird und nehmen wir uns unseren Stadtteil zurück. Die Räumlichkeiten am linken Ufer sollten sinnvoll als soziales Zentrum genutzt werden, anstatt als Spekulationsgebäude herzuhalten. Soweit es die erste Anwohnerinfo.
Die Frage zu jetzt der Entwicklung von 2003 bis 2013, wie ihr das jetzt eingeschätzt, also ihr habt ja damals, wollt ihr auch warnen, ja, vor der Veränderung. Das ist 10 Jahre später. Habt ihr euch so vorgestellt, dass es sich so verändert? Habt ihr euch schlimmer vorgestellt vielleicht? Oder ist es jetzt schon schlimm, also mit der Verdrängung von Leuten, die wenig Geld haben? Wie schätzt ihr das ein?
Also es ist schon so ein bisschen, wie wir es befürchtet hatten, auf jeden Fall. Also die Bewohnerstruktur hat sich natürlich massiv verändert, das Stadtbild im Jungbusch noch mehr, die Kneipen- und Ausgehstruktur am allermeisten. Es ist schon im Prinzip das eingetroffen, was man da auch vermutet hat. Ob er jetzt da irgendwie prophetisch war oder so, ich denke, es war auch ein Stück weit einfach abzusehen. Klar, wenn so eine so Stadtaufwertungen laufen in anderen Städten ähnlich ab und das war eine sehr geplante Sache im Jungbusch von der Stadt. Das haben damals vielleicht noch nicht so viele Leute auch realisiert und wahrgenommen, vor allem natürlich bestimmt auch Leute, die jetzt politisch weniger aktiv sind oder auch vielleicht ja, sich nicht so interessieren für das Thema. Bewohner, die dann irgendwann mal festgestellt hatten, okay, unsere Mieten steigen hier gerade massiv oder ich werde jetzt gekündigt, warum eigentlich? Das ist Alltag geworden im Jungbusch, klar.
Es gibt inzwischen eine Gruppe, die sich auch regelmäßig trifft, die auch arbeitet gegen Mietwucher und Immobilienspekulation in der Neckarstadt. Die wird auch, also auch am nächsten Samstag da auch einen Spaziergang durch die Neckarstadt machen und wir haben schon so 15 Objekte jetzt im Auge. Die werden auch durch 15 Objekte vorbeiführen, wo eben diese Luxussanierung stattfindet. Und das ist in Neckarstadt, der Gentrifizierungsprozess ist jetzt nicht von der Stadt so forciert, sondern von Einzelleuten, die sich einkaufen. Der Eschepöhl, der den Begriff vielleicht vor allen Dingen so ein Immobilienmakler aus Frankfurt hat, also mindestens 5, wahrscheinlich wenig mehr Gebäude schon, hat auch ein Büro jetzt in der Neckarstadt sich eingerichtet. Und da läuft diese Luxussanierung und das ist ein schleichender Prozess, den man aber beachten muss. Und was in Mannheim ja ohnehin auch ist, es gibt immer weniger ganz billigen Wohnraum. Das ist eine Sache, die hier im Ort zu beachten ist. In der Neckarstadt konnte man bis jetzt auch ganz billigen Wohnraum kriegen und den kriegt man auch nicht mehr. Ne? Und einen zweiten Aspekt, den ich noch einbringen will in die Diskussion, wenn man den Bereich billigen Wohnraum betrachtet, es gibt 2500 leere Wohnungen auf den Benjamin Franklin Villages und die drohen ja teilweise abgerissen zu werden. Und da glaube ich, muss auch irgendwie eine Bewegung gefunden werden, die also dieser Abriss in irgendeiner Form verhindert wird. Es gibt jetzt Tendenzen zu sagen, wir reißen nicht so schnell ab, aber wird zum Beispiel nur ein Jahr beheizt und wenn es dann nicht mehr beheizt wird, dann ist es mit dem Abriss auch, vielleicht wird die Beheizung auch verlängert, aber erstmal ist nur für ein Jahr gesichert und dann ist dem Abriss auch eher angefallen. Also da gibt es Entwicklungen, die ganz Mannheim betreffen, aber ihr habt ja euer Ausgangsbasis im Jungbusch gehabt. Aber in ganz Mannheim ist eine schwierige Situation. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Zeit mal eine Wohnung gesucht hat. Da im Bereich so 300, 400 Euro eine kleine Wohnung zu finden, ist inzwischen ganz schwer geworden.
Genau, also ich meine, das sozusagen diese Geschichte, worauf wir uns bezogen hatten mit so Popakademie und Musikpark, da ging es ja wirklich darum, dass die Stadt Mannheim sozusagen ein Problem hat, weil sie einfach als eine alte Arbeiterstadt jetzt hier, also anders als Frankfurt zum Beispiel, hat sie nicht lauter Banken und Versicherungen und Messe und sonst irgendwas. Und die Industrie ist ja jetzt aber auch nicht mehr unbedingt am Prosperieren. Und das ist ja ein Versuch einfach gewesen, auch hier sozusagen eine neue Ökonomie sozusagen anzuziehen und gleichzeitig so ein Prestigeprojekt zu machen für dieses Stadtjubiläum. Also war ja schon Teil von so einem integrierten Konzept. Das hat man jetzt hier natürlich nicht mehr. Aber gerade diese Geschichte sozusagen, dieses Luxussanieren, das läuft ja ganz viel und das ist sozusagen ja nicht mal nur ein bundesweites Phänomen, sondern auch darüber hinaus, dass man anfängt, also quasi eine Anrufung zu machen, auch von Leuten aus dem Mittelstand, die so ein bisschen Geld zurückgelegt haben und den Leuten sagt sozusagen, investiert mal schön in Wohnraum, weil da habt ihr euer Geld sicher unter und das wird sozusagen gezielt, ist das eine Strategie quasi, das als Anlage Geschichten anzupassen. Genau, das sogenannte Betongold.
Maximaler auch dann rauszuholen.
Genau, und das sozusagen, und das ist seit der Krise sozusagen ganz stark zu beobachten in den letzten Jahren. Und das ist natürlich eine bundesweite Entwicklung, die aber, ich meine, es ist allgemein bekannt, ziemlich hart ist und ziemlich stark.
Ich glaube, zu der bundesweiten Entwicklung ist auf jeden Fall Mannheim ziemlich hinten dran, weil hier kann man tatsächlich noch so halbwegs zu moderaten Preisen noch Wohnungen finden, was halt in anderen Städten, in den interessanten Bezirken überhaupt nicht der Fall ist. Deswegen ist es vielleicht auch in Mannheim ein bisschen schwieriger, den Widerstand zu entwickeln, weil das alles ein bisschen hinterherhängt. Durch die eher positive Wohnraumlage, die sich jetzt aber halt auch weiter verschlechtert.
Und noch ein Hinweis, die BG saniert ja auch und die erhöht auch die Mieten ziemlich doll. Also auch da werden viele Leute, die sich die Wohnungen nicht mehr leisten können. Beim Bezirksbeirat hat der GBG-Vertreter gesagt, die Wohnungen werden dann von 5 auf 6 bis 6,50 Euro pro Mieter erhöht, aber für Neumieter um ein weiteres Euro mehr. Das heißt also, für Neumieter werden die Wohnungen 40-50% teurer, auch bei der GBG. Und wenn du bei der GBG schon keine Wohnung mehr findest, dann findest du es in Mannheim fast nirgends mehr. Also das ist eine Entwicklung, die dürfte ja nicht verschlafen, die dürfte ja nicht verschlafen.
Wenn man irgendwie da was vorankriegen will, dann muss man auch das Symbol finden, was sozusagen für die lokale Auseinandersetzung steht. Und das kann halt alles Mögliche sein. Ne? Das kann sozusagen 2003, kann das die Popakademie sein, das kann aber 2013 zum Beispiel, kann das irgendwelche leerstehenden Barracks sein, die man eigentlich viel besser nutzen könnte. Oder vielleicht muss man, in Berlin gab es das, dass man so eine Zwangsräumung verhindert hat. Ne? Wo man vielleicht, wenn man sowas schafft, dass man eine exemplarische Geschichte hat bei der GBG, wo jemand sagt, okay, ich lasse mich hier nicht rausschmeißen, dass man darüber so ein bisschen Dynamik reinkriegt oder da so einen Kristallisationspunkt draus macht.
10 Jahre linkes Ufer, die Zusammenfassung einer Veranstaltung zur Gentrifizierung in Mannheim, produziert vom Bermudafunk.
Jefe chusquero, prepotente y cervecero, perro de presa del patrón, ejemplo de obrero traidor, lame culo si es quirón. Bam, brin, irulao. Con el trabajo ha sido a los infartos. Dicen que no tiene casa, cuentan que vive en el Tajo. Y él es Antonio el encargado, el más duro del lugar. Por un sueldo de mierda, pisa si hay que pisar.
Das war Fokus Südwest vom 10. Januar 2014, produziert von Radio Dreieckland Freiburg. Die Musik kam von Caso Perdido, GEMA-frei zur Verfügung gestellt.